You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 18.07.2024. Thematisch blicken wir heute nach Dessau, um genau zu sein auf Hans-Jürgen Rose, welcher mit Polytrauma von Anwohnern aufgefunden wurde, nachdem er sich in einem Polizeirevier aufgehalten hat. Darüber hinaus gedenken wir wie jede Woche den Opfern rechter Gewalt. Geben einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Beginnen wollen wir aber erstmal mit den Kurzmeldungen. Los geht's. 3000 Menschen beim CSD in Pirna. Beim Christopher Street Day in Pirna sind in diesem Jahr 3000 Menschen auf die Straße gegangen. Zahlreiche Prominente haben dazu aufgerufen, den Christopher Street Day im sächsischen Pirna zu besuchen und sich mit der queeren Community vor Ort zu solidarisieren. Unter anderem haben Harpe Kerkeling und Caroline Kepikus zum Besuch der Veranstaltung aufgerufen. Auch die Kölner Drag Queen Merle Deep ist mit vielen weiteren KölnerInnen in Bussen in 7 Stunden entfernte Pirna gereist. Im Februar diesen Jahres war die Stadt aufgrund der Wahl des AfD-nahen Oberbürgermeisters Tim Lochner medial in Erscheinung getreten. Lochner hatte das Aufhängen einer Regenbogenflagge am Rathaus verboten, woraufhin die evangelische Kirchengemeinde die Fahnen an der Spitze der Stadtkirche hisste. Bereits im Mai hatte der parteilose Bürgermeister die evangelische Kirchengemeinde in einem Facebook-Post für das Hissen einer Regenbogenfahne kritisiert und einen Vergleich zum Zeigen der Hakenkreuzflagge gezogen. Die Kirche hat diese Kritik zurückgewiesen und beim CSD erneut Flagge gezeigt. Die Reaktionen der Bevölkerung in Pirna auf den Christopher Street Day sind gespalten. Kein Hauptverfahren wegen rechtsextremer Chats bei der Polizei Hessen. Im Jahr 2018 wurden rechtsextreme Chats bei der hessischen Polizei bekannt. Nun ist klar, dass es nicht zu einem Hauptverfahren gegen die 5 beschuldigten Beamten kommen wird. Angeklagt waren 6 Personen. 5 davon waren zum fraglichen Zeitpunkt Polizeibeamte und wurden vom Dienst suspendiert. In verschiedenen WhatsApp-Gruppen haben die Polizeibeamten von 2014 bis 2018 Bilder und Videos mit verfassungsfeindlichen, gewaltverherrlichen und rassistischen Inhalten geteilt. Die bekannteste davon ist der Idiotentreff. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass der Gegenstand der Anklage nicht erfüllt ist und die Beschwerde der Staatsanwaltschaft zur Nichteröffnung des Prozesses wurde zurückgewiesen. Die Chat-Inhalte werden zwar als menschenverachtend wahrgenommen und würden auch die Verfassungstreue der Polizeibeamten in Frage stellen, eine Strafbarkeit der Taten läge aber nicht vor, da die Nachrichten keinen größeren Personenkreis zugänglich gemacht wurden und somit der Tatbestand der Verbreitung nicht erfüllt sei. Daher würden in diesem Fall dienstrechtliche Konsequenzen ausreichen. Änderung des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern. Im Bayerischen Landtag in München soll ein geändertes Polizeiaufgabengesetz verabschiedet werden. Dabei geht es vor allem um den Einsatz der Analysesoftware Vera, mit der verschiedene Polizeidatenbanken abgeglichen werden können. Vera steht für verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform. Dies soll jedoch nur bei einem konkreten Polizeieinsatz erlaubt sein und muss offline stattfinden. Dennoch gibt es Kritik von Thomas Petri, dem bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz, der die Einschränkungen nicht für ausreichend hält. Er kritisiert, dass der Datenabgleich abseits der Verdächtigen auch Unbeteiligten, Bekannte oder Zeugen betreffen könnte. Auch die Grünen und die SPD im Bayerischen Landtag zeigen eine kritische Einstellung zum neuen Gesetz. Zusätzlich zur Nutzung der Analyseplattform Vera sieht das Gesetz vor, dass die Polizei Zugang zu allen Überwachungskameras in Bayern erhält. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann gibt an, dass mit dem Gesetz die Möglichkeit der Kriminalpolizei zur effektiven Gefahrenabwehr und Verhütung von Straftaten weiter gestärkt werden soll. Auf Datenschutz und Grundrecht der Bürger werde großer Wert gelegt, so Innenminister Herrmann. Angriff bei Jahresausstellung der Burg Giebichenstein. Am vergangenen Wochenende fand in der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle die Jahresausstellung der Studierenden statt. Dabei kam es zu mehreren Vorfällen. Das Recherchekollektiv ARIO, antifaschistische Recherche in Ostdeutschland, hatte der Hochschule Antisemitismus vorgeworfen, da einige Plakate mit israelkritischen Botschaften auf dem Gelände nicht von der Burg entfernt wurden. Im Gegensatz dazu wurde ein Graffiti mit der Botschaft Antisemiten runter vom Campus von der Hochschulleitung mit einem Tuch abgedeckt und soll entfernt werden. Die Hochschulleitung wies die Vorwürfe des Antisemitismus zurück. Am Sonntag kam es außerdem zu einem handgreiflichen Angriff auf einen Gast der Veranstaltung, der eine Kefir getragen hat. Die Leitung der Hochschule berichtet Folgendes zum Vorfall.
Was im Zusammenhang mit der Tat erwähnt wird, ist, dass der, der angegriffen wurde, eine Kufiya trug. Und das ist ja, kann als palästinensisches Zeichen gelesen werden. Und insofern kommen wir natürlich schon in den Konflikt um Israel und Palästina, der tatsächlich jetzt von verschiedener Seite an die Hochschule rangetragen wird. Und hier eine Bühne gefunden wurde. Und es waren zwei Externe, die diesen Konflikt hier auf dem Campus ausgelebt haben.
Ausgelebt hat insbesondere der Angreifer diesen Konflikt, möchte ich mal sagen. Die andere Person trug das Tuch und wurde angegriffen.
Die verschiedenen Schilderungen des Angriffs gehen in der Berichterstattung stark auseinander. So berichtet das Bündnis gegen Antisemitismus davon, dass eine Person mit sichtbarem Davidstern-Tattoo nach einem Streit über eine Kufiya vom Sicherheitspersonal niedergeschlagen worden sei. Es war uns leider noch nicht möglich, mit Personen zu sprechen, die bei der Tat unmittelbar anwesend waren. Wir bemühen uns, weitere Perspektiven zum Angriff einzuholen, um eine vollständige Berichterstattung zu gewährleisten. Die Hochschule zeigte sich erschüttert von der Gewalt, die im Rahmen der Jahresausstellung stattgefunden hat.
Nochmal zu erwähnen, dass der Konflikt um Israel und Palästina kein hochschulinterner Konflikt ist, sondern der ist nach außen getragen in die Hochschule und hat am Wochenende seine Bühne hier gefunden. Und das ist das, was uns auch nochmal zutiefst erschüttert, weil Studierende hier eigentlich lehren und lernen und gewöhnt sind, eben sich gegenseitig zu achten, die Würde aller Menschen zu respektieren. Wir stehen für Pluralität, Toleranz und einen internationalen Austausch und Vielfalt. Und dass diese Grundwerte auch so sehr tief erschüttert werden, das möchte ich vielleicht nochmal betonen. Tut mir auch sehr für alle Studierenden und Lehrenden leid, die da sehr viel Energie hinein investiert haben.
Nancy Faeser verbietet Kompakt Magazin. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser aus der SPD hat am Dienstag die Kompakt Magazin GmbH und die Konspekt Film GmbH verboten. Begründet wurde das Verbot damit, dass das Magazin gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. Faeser bezeichnet das Kompakt Magazin als Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene, in dem auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere Parlamentarier Demokratie gehetzt wird. Leiter des Unternehmens ist der rechtsradikale Publizist und Journalist Jürgen Elsasser. Neben dem Magazin mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren hat das Unternehmen den Online-Videokanal Konspekt Film betrieben und war darüber hinaus auf Social Media präsent. In einer Pressemitteilung begründet das Bundesinnenministerium das Verbot damit, dass das Magazin antisemitische, rassistische, minderheitsfeindliche, geschichtsrevisionistische und verschwörungstheoretische Inhalte enthält. Messerangriff bei Streit um Parklücke in Berlin. In Berlin-Gesundbrunnen wurde am vergangenen Donnerstag der 37-jährige Kameruner William Shididju bei einem Streit um eine Parklücke mit einem Messer tödlich verletzt. Die Polizei gibt an, dass der mutmaßliche Täter am Donnerstagabend festgenommen wurde. Mehrere Männer hatten sich zuvor über die Parklücke in der Böttgerstraße gestritten. Im Krankenhaus starb Shididju noch am selben Tag an seinen Verletzungen. Der 29-jährige mutmaßliche Täter ist deutsch-türkischer Herkunft. Spezifische Motive der Tat sind noch unklar. Im Zuge des Mordes kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei, da einige Bekannte und Verwandte des Opfers gegen 23 Uhr am selben Tag in den abgesperrten Bereich und den Tatort eindringen wollten. Dabei seien auch Flaschen geworfen und 5 der Polizeibeamten leicht verletzt worden. Am Freitagnachmittag zogen außerdem etwa 100 Menschen durch Berlin-Gesundbrunnen und forderten Justice for William. Das African Network of Germany, kurz TANG, hat sich zu dem Mord ebenfalls geäußert. Die Vorsitzende Dr. Silvi Nantscha gibt an, dass es untolerierbar sei, dass schwarze Menschen am helllichten Tag in Berlin ermordet werden und ist besorgt um die Sicherheit der schwarzen Community in Deutschland. Außerdem fordert sie eine harte Strafe für den Täter, um eine abschreckende Wirkung für zukünftige Verbrechen zu erzielen. Im Dezember 1997 wird Hans-Jürgen Rose schwer verletzt von einem Anwohner in der Wolfgangstraße in Dessau aufgefunden. Er stirbt kurz danach an einem Polytrauma. In derselben Nacht, kurz bevor Hans-Jürgen Rose in der Wolfgangstraße aufgefunden wurde, hat er sich in einem Dessauer Polizeirevier aufgehalten. Er wurde wegen Trunkenheit beim Fahren festgenommen. Bei dem Polizeirevier handelt es sich um dasselbe Polizeirevier, in dem Mario Bichtemann 2003 und Ori Giallo 2005 gestorben sind. Das Recherchezentrum, ein Kollektiv aus JournalistInnen, FilmemacherInnen und AktivistInnen, hat gemeinsam mit Angehörigen im März diesen Jahres eine Anzeige gegen 4 damals diensthabende PolizistInnen bei der Bundesgeneralanwaltschaft eingereicht. Es folgt ein Beitrag über die Hintergründe und Entwicklung in diesem Fall Rose.
Dass die Gerechtigkeit, endliche Gerechtigkeit herrscht. Dass wirklich einer da steht und bestraft wird. Ja, das wünsche ich mir. So sehr. Für Jürgen wünsche ich mir das, weil das hat er nicht verdient. Es verdient keiner, aus dem Leben zu treten, ohne dass die Gerechtigkeit geschieht. Nach all den Jahren und für uns als Familie beruhigt leben können. Sagen ja wohl.
Das sagt Iris Rose, Witwe von Hans-Jürgen Rose. Das Zitat stammt aus dem Film Der Fall Rose, was geschah im Polizeirevier Dessau. Veröffentlicht wurde der Film von dem Recherchezentrum. Das Recherchezentrum ist eine Gruppe von JournalistInnen, FilmemacherInnen und AktivistInnen, welche staatlich unabhängige Aufklärungsarbeit in Fällen von mutmaßlichen Polizeimorden leisten wollen. Aktuell beschäftigt sich das Recherchezentrum mit der Aufklärung des Tatkomplexes um Hans-Jürgen Rose und arbeitet dabei eng mit den Angehörigen zusammen.
Hans-Jürgen Rose wurde 1961 in der damaligen DDR geboren. In Dresden schloss er eine Ausbildung zum Ingenieur ab. Wie viele in seiner Generation erlebt auch Hans-Jürgen Rose mit der Wende einen Bruch in seinem Lebenslauf.
Genau, man hat halt die Wendezeit, so wie die meisten Leute damals, als sehr stürmisch erlebt, inklusive Arbeitsplatzproblemen und was so damals alles dazugehörte. Und hat dann aber es irgendwie doch noch versucht rumzudrehen, hat sich selbstständig gemacht, ist quasi freiberuflich seinem Ingenieursberuf nachgegangen. Das hat dann aber nicht so gut geklappt, wie er hofft. Hat dann in der Zwischenzeit die Iris geheiratet. Die haben dann 2 Kinder bekommen, Anfang der 90er Jahre. Und aufgrund dieser ganzen ökonomischen Situation wird es da irgendwelche privaten Konsequenzen von gegeben haben, woraufhin eine Trennung resultierte, aber keine Scheidung. Er wollte daraufhin nach Hamburg, um dort wieder seinem Ingenieursjob nachzugehen, weil er dort ein Vorstellungsgespräch hatte, und zwar einige wenige Tage tatsächlich nach seinem Sterbetag, was eine gewisse Dramatik da noch mitbringt. Jürgen war in allem, was man so von der Familie hört, eigentlich das, was in der gesamten DDR damals als Jazza so beschrieben wurde. Also er hat sehr viel Jazzmusik gehört und solche Sachen gehört. Sehr musikalischer, wahrscheinlich auch ein Lebemensch. Sehr intelligent, mit einer nicht allzu kleinen Klappe, würde ich mal sagen, vielleicht.
Das sagt Luke Harrer vom Recherchezentrum.
Im Dezember 1997 wird Hans-Jürgen Rose schwer verletzt von einem Anwohner in der Wolfgangstraße in Dessau aufgefunden. Er stirbt kurz danach an einem Polytrauma. In derselben Nacht, kurz bevor Hans-Jürgen Rose entdeckt wurde, wurde er in einem Dessauer Polizeirevier festgehalten. Grund dafür war Trunkenheit am Steuer. Die Umstände seines Todes werfen bis heute viele Fragen auf, vor allem im Abgleich mit der offiziellen Darstellung durch die ermittelnden Behörden. In der Nacht zum 7. Dezember saß Hans-Jürgen Rose mit FreundInnen in einer Kneipe. Betrunken tritt er den Nachhauseweg im Auto zur Zerbster Straße 39 an. Dort schläft er in dieser Zeit bei einem befreundeten Pärchen. Beim Einparken verursacht er einen Auffahrunfall, schrammt ein Auto. Der Besitzer des PKWs nimmt ihm die Schlüssel ab. Eine Zeugin ruft die Polizei. Die ist dann auch relativ schnell vor Ort zur Bestandsaufnahme. Die Beamten Thomas B. und Manfred H. lassen Hans-Jürgen Rose einen Atemalkoholtest machen. Sie stellen 1,98 Promille bei ihm fest. Daraufhin muss er mit aufs Revier in die Wolfgangstraße 25. Dort nimmt der hinzugerufene Arzt bis 2.55 Uhr Blut ab. Laut den Ermittlungsakten sei Rose kurz danach um 3.01 Uhr wieder entlassen worden. Dabei hätte Rose angedeutet, wieder fahren zu wollen. Obwohl der Weg zu seinem Auto in der Zerbster Straße eigentlich mindestens 7 Minuten zu Fuß dauert, wollen ihn die beiden anderen diensthabenden Beamten Udo H. und Mario N. nur eine Minute nach seiner Entlassung, also um 3.02 Uhr, widerfahrend gesehen haben, stadtauswärts in Richtung Roßlau. Die Polizisten seien ihm gefolgt und hätten ihn um 3.08 Uhr wieder angehalten. Rose sei erneut aufs Revier gebracht worden. Um 3.20 Uhr sieht der Arzt Hans-Jürgen Rose noch einmal im Treppenhaus des Reviers, begleitet vom Polizisten. Wenige Minuten später, um 3.35 Uhr, soll er dann das zweite Mal entlassen worden sein. Nur eine knappe halbe Stunde nach seiner ersten Entlassung.
Danach folgt eine Lücke in der offiziellen Darstellung. Dies ist auch der Zeitraum, mit dem sich die nachfolgenden Ermittlungen beschäftigen.
Um 5 Uhr findet dann ein Anwohner Hans-Jürgen Rose schwer verletzt vor der Wolfgangstraße 15, einem Gebäude, das ungefähr auf halber Strecke zwischen Revier und Hauptbahnhof liegt. Hier beginnt den Aufzeichnungen zufolge der dritte Einsatz im Fall Rose. Inzwischen rückt allerdings bereits die Frühschicht der Polizei an. Die ruft dann gleich einen Krankenwagen. Im Krankenhaus werden die schweren Verletzungen von Hans-Jürgen Rose dokumentiert. Er ist querschnittsgelähmt, stark unterkühlt, mehrere Organe sind beschädigt. Im Krankenhaus wird versucht, sein Leben zu retten, jedoch vergeblich. 28 Stunden später, am nächsten Morgen um 10, stirbt Hans-Jürgen Rose an den Folgen eines Polytraumas.
Schon kurz nachdem Hans-Jürgen Rose schwer verletzt aufgefunden wurde, werden die Ermittlungen in der Sache Rose aufgenommen. Zunächst liegt der Fall bei dem Kriminaldienst des Polizeireviers in der Wolfgangstraße 25.
Eben dem Revier, in dem sich Hans-Jürgen Rose kurz vorher noch selbst aufgehalten hat. Der Polizist Michael N., der zu dem Unfallort Wolfgangstraße gerufen wird, meldet sich diesem Revierkriminaldienst als Zeuge. Er gibt an, dass zwei seiner Kollegen an der Wolfgangstraße aufgetaucht seien und sich diese sichtlich nervös verhalten hätten. Als der Beamte fragt, ob die beiden Rose denn kennen würden, verneinen sie dies. Nachdem sie den Funkspruch gehört hätten, hätten sie lediglich Decken vorbeibringen wollen. Bei den zwei Beamten handelt es sich um Thomas B. und Manfred H., die Rose kurz vorher wegen Trunkenheit am Steuer mit auf das Revier genommen hatten.
Daraufhin wird in Vermerken erstmals der Verdacht formuliert, dass Hans-Jürgen Rose Gewalt durch diensthabende Polizisten widerfahren ist. Am 10.12. werden die Ermittlungen an die übergeordnete Polizeidirektion übertragen. Auch dort wird dem Verdacht der körperlichen Misshandlung Roses durch die Polizeibeamten der Nachtschicht weiter nachgegangen. Das zeigt sich unter anderem in der Beweismittelsammlung. So wurden beispielsweise die Schlagstöcke und Handfesseln der diensthabenden Polizisten der Nachtschicht eingesammelt und die Beamten wurden auf Abwehrspuren untersucht. Auch der Zeuge Michael N. wird nochmals vernommen. Scheinen zu Beginn die Ermittelnden den Verdacht, dass Hans-Jürgen Rose Opfer von extremer Polizeigewalt wurde, ernst zu nehmen, ändert sich dies im Folgenden.
Es gibt dann aber irgendwann so einen Kipppunkt. Der Kipppunkt findet statt dann in der folgenden Woche, also relativ schnell, als sich die Staatsanwaltschaft die Akte kopieren lässt von dem leitenden Ermittler und sich dann sozusagen der Sache annimmt, beziehungsweise dann eben die offizielle ermittelnde Behörde wird. Zumindest ist das der Punkt. Ich will jetzt aber nicht damit sagen, dass die Verantwortung bei dem Akteur liegt. Und in diesem Moment so dreht sich das und dieser gesamte Verdacht, der die ersten 6 bis 8 Tage ganz, ganz, ganz hauptsächlich maßgeblich ist für die Ermittlungsausrichtung, wird komplett gekippt, wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen sogar. So endet dann quasi die einzige ernsthafte Versuch der Wahrheitsfindung von Seiten der Polizeidirektion und irgendwas scheint da zu passieren. Was genau, wissen wir leider nicht.
Zweimal hat die Justiz die Ermittlungen in der Sache Rose eingestellt. Das erste Mal 2002, das zweite Mal 2014. Laut Staatsanwaltschaft sei es nicht auszuschließen, dass Unbekannte Rose totprügelten oder dass er ohne Fremdeinwirkungen aus dem Fenster fiel. Der Anfangsverdacht, dass Hans-Jürgen Rose von Polizisten der Nachtschicht verprügelt und misshandelt wurde und dann in der Wolfgangstraße abgelegt wurde, taucht nicht mehr auf. Mit der Unterstützung des Recherchezentrums hat die Familie von Hans-Jürgen Rose nun bei der Generalbundesanwaltschaft 4 diensthabende Polizisten der Nachtschicht vom 7. September 1997 angezeigt. Luke Harrow vom Recherchezentrum erläutert die konkreten Vorwürfe.
Mord aus niederen Motiven. Niedere Motive in diesem Punkt, das ist auch ein Artikel, den ihr auf recherche-zentrum.org nachlesen könnt, wo zum Beispiel auch Geld eine Rolle spielt, also Geldscheine, die vorher da waren, dann nicht mehr da waren und dann doch wieder auftauchten. Wir glauben, dass ein großer Teil des Motivs sozusagen für den Übergriff auf Jürgen darin besteht, dass er doch schon ein sehr alternativ aussehender Mensch war. Also er hat sehr, sehr lange Haare gehabt, was zu der Zeit ja jetzt auch nicht allzu populär war. Dann war er leicht wahrgenommen als eine Art Vagabund, weil er irgendwie in seinem Auto so viele Sachen hatte, also sein ganzes Gepäck und so weiter. Ja, er war ein sehr aufmüpfiger Mensch, sehr intelligenter Mensch und hat sich wahrscheinlich auch nicht alles gefallen lassen.
Als Grund für die Anzeige bei der Generalbundesanwaltschaft benennt Luke Harrell die offensichtlichen Widersprüche und Lücken der offiziellen Darstellung. Liest man sich die Akten des Falls durch, so seien diese offensichtlich nicht schlüssig. So wird beispielsweise der Speisesaal des Polizeireviers als Aufenthaltsort des Rose in den Akten beschrieben. Jedoch gibt es in den Akten keinerlei Erklärungen dazu. Auch die chronologische Abfolge kann, so wie sie dargestellt wird, nicht stimmen. Deshalb hat das Recherchezentrum den Schriftforensiker John Welch beauftragt, die Polizeiakten zu überprüfen. Dieser kam zu der Feststellung, dass der Lagefilm manipuliert worden ist. Der Lagefilm ist ein Dokument, welches die Chronologie von Dienstschichten festhält. Alles Wichtige wird in dem Lagefilm vermerkt, Anrufe, Zwischenfälle, Befehle etc.
Deswegen haben wir uns gedacht, okay, das Motiv einer nachträglichen Manipulation von Beweismitteln und der Akte haben eben dann nur Täter. Also ne, ich manipuliere ja nichts in Unterlagen, wenn ich nichts getan habe. Und das sind halt ziemlich eindeutige Dinge. Und der Oberhammer ist eigentlich wirklich das rechtsmedizinische Gutachten, was ungewöhnlich klar zum Ausdruck bringt, dass die Tatwerkzeuge schon benannt wurden, also eben die Schlagstöcke, dass die Art und Weise der Verletzung halt auf diese Art von Gewalt hindeutet, dass es eben sich um Misshandlung handelt und so weiter. Und es schlicht und ergreifend keine andere logische Möglichkeit gibt.
Eine Misshandlung durch die Polizisten scheint, so Luke Harrell, schlicht und ergreifend die logischste Möglichkeit. Trotzdem wird diese These so schnell von den Ermittlungen ausgeschlossen. Eine wirkliche Aufklärung des Falls Rose scheint auszubleiben. Im Film des Recherchezentrums erinnert sich Iris Rose an ein Gespräch mit einem leitenden Ermittler. Dieser habe ihr zu verstehen gegeben, dass die Täter den Ermittlern zwar bekannt seien, sie allerdings nichts tun könnten. Juristische Konsequenzen hat es für die diensthabenden Polizisten nie gegeben. Und, so scheint es, wird es zumindest in Sachsen-Anhalt auch bleiben.
Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, dieses Problem auf der Landesebene zu lösen. Und deswegen ist eigentlich die Bundesebene die einzige, die sich dessen annehmen kann und sollte auch. Weil es ganz klar ist, dass zum Beispiel, also das sieht man am Fall von Uri Jallo, wo halt einfach ganz klar ist, dass selbst wenn eine Staatsanwaltschaft anfängt, Ermittlungen zu beginnen oder das zumindest vorschlägt oder sogar bittet, dass Generalbundesanwälte sich dieses Problems annehmen, daraufhin dann ihnen die Fälle entzogen werden und. Also das ist halt einfach juristisch eine extrem verzwickte und schwierige Situation, wo man eben auf Landesebene eigentlich nichts erreichen kann, glaube ich. Und das ist das eigentlich wirklich Frustrierende dabei. Und das ist auch eigentlich das Problem, warum sich der GBA darum kümmern sollte. Denn es geht eigentlich um die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, die ist in manchen ausgewählten Fällen, zumindest wenn die potenziellen Täterinnen und Täter Polizeibeamte sind, in Sachsen-Anhalt leider nicht möglich.
Das ist auch auf die Fälle Mario Bichtemann und Uri Jallo zutreffend. 2002 starb der alkoholisierte Mario Bichtemann nach einem Schädelbasisbruch, den er sich aus ungeklärter Ursache in der Ausnüchterungszelle 5 im Dessauer Polizeirevier Wolfgangstraße zugezogen hatte. 2005 verbrennt der alkoholisierte Uri Jallo an Händen und Füßen an einer Matratze fixiert in derselben Zelle. Der Polizeibeamte Hans-Ulrich M. wird wegen fahrlässiger Tötung Jallos angeklagt und 2008 freigesprochen. Er ist auch in der Nacht im Revier, in der Rose so schwer verletzt wird. Luke Harrell über Kontinuitäten und Konsequenzen von der Nichtverfolgung der Täter.
Es ist nicht ganz klar, inwiefern die Täter, die ja nie irgendwie bestraft wurden, ihre Gewaltexzesse vielleicht nicht auch auf den Rest der Stadtbevölkerung ausgelassen haben. Und zwar über Jahrzehnte hinweg, was zumindest in der Welt der Vorstellung liegt. Ich halte es sogar für relativ wahrscheinlich, dass Leute, die Dinge machen, wie Jürgen Rose so zuzurichten, dies auch in einer Art Selbstverständlichkeit tun und deswegen das doch vielleicht ein bisschen alltäglicher ist, als man so denkt. Ich will gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn man so jahrzehntelang unter so einer Art von Polizei, Streifenpolizei halt irgendwie zu leiden hat. Und jedes Mal, wenn man irgendwie betrunken unterwegs auf der Straße ist, das Risiko hat, dass man geprügelt wird von diesen Menschen.
dem Recherchezentrum und inzwischen auch der Generalbundesanwaltschaft liegen bereits einige Indizien vor, die den Fall Rose erneut ins Rollen bringen. Eine offizielle Reaktion der Generalbundesanwaltschaft gibt es aber bisher noch nicht. Unterdessen hoffen die Angehörigen und das Recherchezentrum auf ZeugInnenaussagen, die das immer noch lückenhafte Bild der Nacht vom 7. Dezember weiter vervollständigen.
Eigentlich das Allerwichtigste ist wirklich Aufruf an die Bevölkerung in Dessau, aber tatsächlich bundesweit, nochmal im Gedächtnis zu kramen von Leuten, die damals am Ort waren, Dinge mitbekommen haben und so weiter und sich halt vertrauensvoll ans Recherchezentrum zu wenden, um diesen Komplex irgendwann mal aufzulösen. Dieser Aufruf betrifft tatsächlich nicht nur den Fall von Jürgen Rose, also alle Fälle von willkürlicher Gewalt, die da der Öffentlichkeit angetan wurde, kann sich jederzeit jemand bei uns melden. Es ist alles verschlüsselt möglich, es ist über den Postweg möglich, es ist über diverse Kanäle alles machbar.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Die Erinnerungen führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Marinus Schöberl. Der Jugendliche Marinus Schöberl wurde am 12. Juli 2002 im brandenburgischen Dorf Potzloh von 3 jungen Neonazis zu Tode gequält. Zunächst pöbelten sie Marinus Schöberl immer wieder mit den Worten an: Sag, dass du ein Jude bist. Augenzeuginnen beobachteten anteilig die Tat, schritten aber nicht helfend ein. Marinus Schöberl wurde über Stunden von den Tätern gefoltert, bis er letztendlich starb. Seine Leiche wurde erst Monate später gefunden. Die Täter wurden nach Jugendstrafrecht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Marinus Schöberl wird staatlich als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an den Jugendlichen M. Der Jugendliche, der als MS geführt wird, wurde am 14. Juli 2007 in Brinjahe in Schleswig-Holstein von einem Neonazi erschlagen. Das Opfer hatte früher Kontakt zu einer rechten Clique, hatte sich aber inzwischen von der Szene gelöst. Die Neonazis beschimpften ihn als Spitzel, weil er einen aus der rechten Gruppe angezeigt habe. Das Landgericht Kiel verurteilte den Täter wegen Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Der Mord an dem Jugendlichen M ist nicht staatlich als rechte Gewalt anerkannt. Da Täter und Opfer angeblich beide aus dem rechten Milieu kommen, schlossen die Behörden eine politisch motivierte Tat aus. Oftmals fallen aus dem Erfassungssystem Tötungsdelikte, bei denen für die Behörden keine spezifisch rechte Opferkategorie erkennbar ist. Wir erinnern an Dagmar Kohlmann. Dagmar Kohlmann wurde am 16. Juli 1995 in Altena in Nordrhein-Westfalen von einem Neonazi ermordet. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin lockten sie Dagmar Kohlmann in ihre Wohnung und misshandelten sie körperlich. Anschließend fuhren sie mit ihr in ein Waldstück, wo der Täter Dagmar Kohlmann ermordete. Der Mord an Dagmar Kohlmann war der erste in einer Serie von 3 Morden. Vor dem Essener Landgericht wurde der Täter wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gegensatz zu den anderen beiden Opfern erkennt das Gericht beim Mord an Dagmar Kohlmann kein rechtes Tatmotiv. Dagmar Kohlmann ist daher nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an einen namentlich nicht bekannten Mann. Der wohnungslose Mann wird am 16. Juli 1993 in Mahl im Schlaf von einem rechten Skinhead als Judensau beschimpft und in die Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten. Ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, stirbt das 33-jährige Opfer 3 Monate später im Krankenhaus. Der 18-jährige Täter wurde vom Landgericht Essen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 15-monatigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen Misshandlung und Todesursache. Der Neonazi ist vor der Tat bereits durch Körperverletzungen und rechtsextreme Propagandadelikte in Erscheinung getreten. Der Mann ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Konstantin M. Konstantin M. wurde am 17. Juli 2013 in Kaufbeuren in Bayern von einem Neonazi ermordet. Konstantin M. war Besucher eines Fests, als eine Gruppe von mindestens 6 Männern begann, eine andere Gruppe von Zuwanderern aus den ehemaligen Ostblockstaaten zu provozieren und rassistisch zu beleidigen. Es entstand eine Schlägerei zwischen beiden Gruppen, an denen Konstantin M. nicht beteiligt war. Konstantin M. beobachtete die Schlägerei und wurde dann selbst von einem der Neonazis rassistisch beleidigt. Der Täter schlug Konstantin M. gegen den Kopf. Konstantin M. starb trotz Reanimationsversuchen wenig später im Krankenhaus. Der Täter wurde von dem Landgericht Kempten wegen Körperverletzungen mit Todesfolge zu 11 Jahren Haft verurteilt. Trotz Vorstrafen und nachweisbaren Verbindungen in die rechte Szene erkannte das Gericht kein rassistisches Tatmotiv an. Konstantin M. ist deswegen nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Freitag, den 19. Juli 2024 um 19 Uhr, liest Ronny Blaschke aus seinem Buch Spielfeld der Herrenmenschen, Kolonialismus und Rassismus im Fußball in Berlin, Franz Mehring Platz 1. Es wird beleuchtet, wie die Verbreitung des Fußballs durch Kolonialmächte wie Briten, Franzosen und Deutsche zur Unterdrückung genutzt wurde, wie rassistisches Denken bis heute die Sportindustrie durchzieht und wie sich der Fußball dekolonialisieren lässt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Ortsgruppe Rote Hilfe, Halle Saale, ruft zur Demonstration am Samstag, dem 20. Juli um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz in Halle Saale auf. Keine Auslieferung nach Ungarn. Bring Maya back. Maya wurde in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni von deutschen Repressionsbehörden nach Ungarn ausgeliefert. Dort droht Maya bis zu 24 Jahre Haft für Aktionen gegen Faschisten im Februar vergangenen Jahres. Als linkspolitische Person ist Maya mit schweren Haftbedingungen und zusätzlicher Diskriminierung als nicht-binäre Person in rechtsautoritären Ungarn konfrontiert. Die Demo am Samstag, dem 20. Juli um 16.30 Uhr am Marktplatz, ruft zur Solidarität mit Maya, Anna und anderen, denen eine Auslieferung droht, auf. Ziel ist es, öffentlich auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und ein Zeichen der Unterstützung zu setzen. Am Samstag, den 20. Juli, lädt Radio Inclusive zur Soli-Party ab 16 Uhr ins Werk 2 in der Kochstraße 132 in Leipzig ein. Radio Inclusive ist eine Redaktion von Menschen mit und ohne Behinderung bei Radio Blau, die dank Technik die Menschen mit Behinderung die Radioarbeit erleichtert und mit einem unterstützenden Team alle die Teilnahme ermöglicht. Die Party dient dazu, neue Technik anzuschaffen und Honorare für MedienpädagogInnen zu finanzieren. Freut euch auf Küfer, Küche für alle, Siebdruck, Live-Musik und DJs von 16 bis 1 Uhr in Halle D des Werks 2 in Leipzig. Der Eintritt beträgt 10 Euro und die Location ist rollstuhlgerecht. Einen Tag später, am Sonntag, den 21. Juli 2024, lädt das Café Rosa von 19 bis 21 Uhr in der Merseburger Straße 103 in Leipzig zu einem Gespräch mit mexikanischen AktivistInnen über den indigenen Widerstand in Chiapas ein. Chiapas ist ein Bundesstaat im Süden Mexikos, bei dem es zuletzt vermehrte Eskalation der Gewalt durch kriminelle Gruppen sowie Militäreinsätze der mexikanischen Regierung gab. Diese haben zu einer gefährlichen Lage geführt, geprägt von Morden, Bedrohungen und Vertreibung. Die Diskussion findet auf Spanisch und Deutsch statt, mit angebotenen Übersetzungen für die Teilnehmenden. Am Sonntag, dem 21. Juli 2004, um 13 Uhr findet ein Rundgang zum 90. Todestag von Erich Mühsam in Berlin statt, mit dem Ziel, an Mühsams bedeutende Rolle als Vortragsredner der FAUD und seine Auseinandersetzung mit Nationalsozialistinnen zu erinnern. Die Spurensuche beginnt vor dem Haupteingang der Volksbühne, U-Bahn Rosa-Luxemburg-Platz, und führt rund um den Hackeschen Markt, um die authentischen Orte zu erkunden, die einst das Herz des schwarz-roten Berlins bildeten. Das waren die Antifa-Nachrichten für den warmen 18.07.2024. Bleibt wachsam, aktiv und solidarisch.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?